Literatur. Literradio. Live von der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2019.
Aufruhr, Zensur, alles wird verschwiegen. Sie hören und sehen nur hier. Mesopotamia Bücher. In Deutschland wurde der Verlag letztes Jahr blitzartig als Teilorganisation der PKK betitelt und damit verboten und alle Bücher des Verlages beschlagnahmt. Jetzt gab es eine Solidaritätsaktion. In der Edition Mesopotamia haben Edition 8 Zürich, Mandelbaum Verlag Wien und Unrast Verlag Münster die einen Teil der Bücher wieder aufgelegt und zugänglich gemacht. Ich freue mich besonders, dass jetzt Jörn Essig vom Unrast Verlag hier ist.
Hallo.
Du kennst die deutsche Geschichte dieses Verlages und dieses Verbotes besonders gut. Martin Birkner vom Mandelbaum Verlag aus Österreich. Ihr habt sich dazu entschlossen, das zu machen. Wie kam es dazu? Ich meine, dass da plötzlich Bücher weg sind, die gar nicht einmal kriminalisiert wurden.
Ja, das ist das Entscheidende, das Interessante, dass durch dieses Zensurvorgehen des Bundesdeutschen Innenministeriums nicht die Bücher inkriminiert worden sind, sondern die Organisation dieses Verlages, der als vollumfänglich der in Deutschland verbotenen kurdischen Arbeiterpartei zugehörig definiert wurde. Das ist ein Ministerialerlass, gegen den kann man dann klagen. Das dauert Jahre, wenn nicht vielleicht sogar Jahrzehnte, bis man da ein Urteil bekommt. So lange ist per Erlass der Verlag verboten. Mit dem Verlag wird das Logo verboten und da auf jedem der Bücher das Logo drauf ist, sind die Bücher beschlagnahmungsfähig. Das ist die irrwitzige Konstruktion. Die Inhalte sind in keinem einzigen Fall inkriminiert worden.
Und die Beweislast wurde hier umgedreht.
Definitiv.
Das heißt, nicht so, dass der Staat, der etwas verbietet, jetzt nachweisen muss, dass hier etwas Verbotenes getan wurde.
Man muss eindeutig seine Unschuld jetzt beweisen in einem Verfahren, das angestrengt wird. Ich bin kein Jurist. Ich kann das also juristisch nicht wirklich jetzt ausbreiten. Ja. Aber es sind Anwälte dran, die gegen dieses Verbot per Erlass nach dem Vereinsgesetz versuchen aufzuheben, juristisch anzugehen. Aber das ist noch nicht weit gediehen. Dieses Verbot war nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr Ende Februar. Und wir haben dann als Verleger, das muss man dann sagen, und Leute aus dem Buchhandel und Leute, Autorinnen und Autoren, während der Leipziger Buchmesse Mitte März eine Solidaritätserklärung veröffentlicht und gesagt, das ist Zensur durch die Hintertür. Man verbietet einen Verlag, beschlagnahmt die Bücher und ja, man zensiert den deutschsprachigen oder auch überhaupt den Buchmarkt von diesen Büchern.
Und wie kam es dann, also in Leipzig gab es die Solidaritätserklärung und die Diskussion darüber unter den Verlagen, kleinen Verlagen, die Situation hier erkannt haben und aufgezeigt haben. Aber wie kam es jetzt dann dazu, dass es die Bücher jetzt wieder zu kaufen gibt?
Soll ich nochmal kurz? Ja. Also das eine ist ja zu sagen, wir protestieren dagegen. Das ist sein demokratisches Recht in Anspruch zu nehmen, auf die Pressefreiheit hinzuweisen und zu sagen, das ist ein Schritt, der geht zu weit. In Deutschland hatten wir einen ähnlichen Fall, was heißt ähnlich, aber ähnlich argumentativen Fall, damals mit einer Webseite, die heißt Links unten in die Media. Die ist ebenfalls nach einem konstruierten Vereinsgesetz vom damals noch Innenminister de Maizière verboten worden und vom Netz genommen worden. Ähnliche Konstruktion. Und wenn wir dieses weiterspinnen, ist jegliche Form von kritischer oder sagen wir mal regierungsunfreundlicher Berichterstattung, auch pressemäßig, nicht nur in den Buchverlagen, bedroht, muss man klar sagen. Weil es keine Chance gibt, wie früher zu sagen, ja gut, hier habe ich einen inkriminierten Satz, der ruft zu Straftaten auf oder der Satz verletzt Persönlichkeitsrechte, einstweilige Verfügung, Buch vom Markt, keine Frage. Das ist deutsches Recht. Das andere ist zwar auch deutsches Recht, aber es ist eine verwaltungsrechtliche Konstruktion. gegen die man im Prinzip nur sehr schwer angehen kann.
Ich wollte das nur noch zwei Sätze dazu sagen. Also was das eigentlich sozusagen Skandalöse tatsächlich losgelöst vom Fall Mesopotamien Verlag ist, ist, dass eines der ganz, ganz elementaren Grundrechte der bürgerlichen Demokratie, und wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen linken oder emanzipatorischen Dingen, sondern ein elementares Recht der bürgerlichen Demokratie, nämlich die Publikations- und Meinungsfreiheit, eigentlich durch ein verwaltungsrechtliches Konstrukt ausgehebelt wird. Also das ist sozusagen etwas, wo man ganz deutlich sieht, da geht es um weit mehr, da geht es wirklich um eine autoritäre Verschiebung der Staatskonzeption. Und das ist sozusagen der Punkt, wo ich mich dann schon gewundert habe, dass der Aufschrei nicht größer war. Dass das sozusagen für manche schwierig ist, wegen dieser Figur BKK, aber da geht es um ganz was anderes und um weit mehr. Und ich glaube, das müssen wir auch, dürfen wir nicht aufhören, hinauszuschreien.
Also der Aufschrei war ja vielleicht auch deswegen nicht so groß, weil viele der Bücher, die im Verlag erschienen sind, soweit ich weiß, ja in Kurdisch geschrieben waren und nicht in Deutsch. Ihr habt jetzt die deutschsprachigen Versionen der Bücher verlegt oder neu aufgelegt. Insofern nehme ich mal an, dass der Aufschrei schon groß war, aber in einer anderen Szenerie. Die Leserinnen von deutschsprachigen kurdischen Büchern werden ja nicht die Massenbewegung sein.
Oder? Also in den kurdischen Medien gab es natürlich entsprechende Berichte. Es gab auch in den deutschen Medien solidarische Berichte. Natürlich immer irgendwie in solchen eher linken Enklaven oder kurdischen Enklaven. Was Martin meinte, sind die großen öffentlichen liberalen Medien, die sich eigentlich, naja, vielleicht mal Besorgnis geäußert, aber nicht wirklich aufgeregt
bedeckt
haben.
Halten.
Bedeckt gehalten haben.
Man braucht ja etwas nur nicht zu sagen, ja, damit es nicht auffällt.
Aber wir bedanken uns hier ganz klar für die Medien, die das getan haben. Ich möchte sie jetzt nicht nennen, weil ich hier gar keine Schleichwerbung oder sonst irgendwas machen. Es gab definitiv und es gibt eine Sensibilität unter Medienschaffenden. Nicht umsonst haben diesen Protest, sehr spontanen Protestaufruf, den wir zur Leipziger Buchmesse im Frühjahr initiiert hatten, über 100 medienschaffende Verlage, Buchhändlerinnen unterschrieben. Das ist nicht schlecht, also das muss man schon auch schätzen und werten.
Wie kam es dann dazu, die Bücher auszuwählen? Wie kam es dazu, dass ihr das Recht auch von, ich nehme mal an, dass ihr mit dem Mesopotamia Verlag, mit den Leuten schon auch darüber geredet habt, dass ihr ihre Bücher jetzt in eurem Verlag publiziert. Wie kam es da dazu? Was gab es da an?
Also wir müssen sagen, ich vom Unrast Verlag oder wir sind ja ein Kollektivbetrieb, wir vom Unrast Verlag hatten just zu dieser Leipziger Buchmesse zwei Bände von dem Vordenker der kurdischen Freiheitsbewegung, Abdullah Öcalan, der vielen Hörerinnen wahrscheinlich im Begriff sein wird, veröffentlicht, die es schon 2003 mal im Atlantik Verlag gab. Dann irgendwie der Atlantik Verlag hat den Markt verlassen, ist also pleite gegangen, auf Deutsch gesagt. Und dann wurden die zu hohen Preisen im Internet irgendwie gehandelt und wir haben gesagt, na gut, dann lass uns die einfach nochmal auflegen. War also keine große rebellische Aktion. Wir haben einfach zwei alte Titel von Abdullah Öcalan, die beiden historischen Titel, Band 1 und Band 2, Gilgameschs Erben, wo er ein bisschen die Kurdistan-Geschichte aus sein erstes großes Werk, das er im Gefängnis geschrieben hat. Er sitzt ja in Imrali da auf dieser Gefängnisinsel in Einzelhaft seit einigen 25 Jahren mittlerweile. Wahnsinn, ne? Wir hatten das just mit dem Mesopotamien Verlag zusammen gemacht und die Bücher waren zur Buchmesse drin. Wir hatten im Impressum steht Zusammenarbeit mit Mesopotamien Verlag. Die hatten halt die Fahnen und wir haben die Arbeit gemacht. Und just in diesem Augenblick kam auch dieses Verbot. Das heißt, wir hatten die Kontakte und waren natürlich dadurch auch betroffen. Man muss sagen, die Kontakte sind sehr informell gewesen, keine sehr persönlich freundschaftlichen Kontakte. Aber wir waren schon mal eine
Wie Zusammenarbeit. Wie es halt so üblich ist zwischen verschiedenen...
Einfach Kollegen. Und das hat uns dann natürlich getroffen. Ne? Und damit waren wir mit den Initiatoren dieses Protestschreibens. Hier Mandelbaum Verlag hat sich sofort als einer der maßgeblichen solidarischen Kollegen verhalten. Ähnlich die Buchhandlung Markov in Bonn, die muss man auch wirklich erwähnen, die sehr viel an Arbeit gemacht hat. Edition 8 in Zürich. Wir haben auf der Messe dann gesagt, ja gut, Protest ist das eine, Presse ist das andere. Wir müssen aber auch irgendwas dagegen tun. Und wie du schon sagtest, hat der Mesopotamien Verlag an die 400 Titel gehabt in seiner Verlagsgeschichte. und ganze, ich weiß es jetzt nicht auf den Punkt, aber 15, 16, 17 in Deutsch. Alle anderen in den verschiedenen kurdischen Sprachen, es gibt ja mehrere kurdische Sprachen, Kurmanschi, Sorani sind die beiden großen, viel in Türkisch, also weil man auch immer sagt, das ist ein kurdischer Verlag, nationalistischer Verlag, das ist totaler Blödsinn, das ist ein recht multiethnischer Verlag, der von kurdischen Leuten gemacht worden ist. In Türkisch, in Persisch waren Bücher veröffentlicht, also Farsi. Ich weiß nicht, ob Armenisch, also
mehrsprachig,
die Sprachen jedenfalls des mesopotamischen Raums, Deutsch, Englisch, Französisch, sind alle da vertreten. Nun können wir das nicht packen, 400 Bücher zu machen, und was nagt näher, weil das deutschsprachige Programm des in Deutschland ansässigen Neusser Mesopotamien Verlags so klein war und so kompakt war, haben wir da einfach 12 Titel rausgenommen, die so ein bisschen ein Abbild dieses deutschsprachigen Segments darstellen, und haben gesagt, okay, das ist für uns eine Aktion, auch was zu tun. Wir wollen nicht akzeptieren, dass diese Bücher, ihre Inhalte vom Markt genommen werden. Da sie nicht inkriminiert sind, haben wir auch keine Angst vor Repression und nehmen das, auch, das Recht einfach in die Hand und veröffentlichen diese Bücher neu.
Vielleicht machen wir eine kurze Lesung der Titel, die hier erschienen sind, eben in der Edition Mesopotamia, also jene, die durch die Verlagsverbote vom Markt genommen wurden. Das erste hier, du hast es schon angesprochen, Abdullah Öcalan, Jenseits von Staat und Macht und Gewalt. Was haben wir noch?
Vielleicht, ich sage einen Satz dazu, weil es schon ein bisschen mein Lieblingsbuch ist.
Okay.
Und ich auch.
Wenn wir aber jetzt alle reden, kommen wir nicht durch.
Nein, aber das ist mir wirklich ein Anliegen. Weil es auch aufzeigt, welche Entwicklung in Abdullah Öcalan und auch in der kurdischen Bewegung vor sich gegangen ist, von einer traditionell marxistisch-leninistischen, starr organisierten Guerilla zu einer eigentlich basisdemokratisch-feministischen und antistaatlichen formpolitischen Handelns. Das ist ja auch das Versprechen sozusagen der Kommune von Rojava, die ja jetzt unter, man kann fast schon sagen, tatkräftiger Hilfe des Westens zunichte gemacht wird.
Und von der türkischen Armee.
Von der türkischen Armee.
Weil das sollte man jetzt nicht vergessen, dass das zwar Bücher sind, die verboten wurden sind, oder für einen Verlag hier in Deutschland, hier in mitten in Europa.
Aber es ist ein größerer Zusammenhang.
Zur Zeit, wo wir hier reden, wird ein Krieg geführt an der nordsyrischen Grenze von der türkischen Armee, der Menschenleben kostet und aufgebaute Strukturen zerstört. Und das ist das, was du jetzt angesprochen hast mit Rojava, einem ja sehr basisdemokratisch organisierten Teil in einem Gebiet, der ja von Kurden koordiniert wird, von Kurden administriert wurde, zunehmend jetzt vertrieben wird. Nur um hier auch noch einen Satz dazu zu bringen, aber hier kann man nachlesen sozusagen die Geschichte.
Ein bisschen die ideologische davor. Umorientierung, die zu diesem Experiment gemacht hat und die das auch für uns sozusagen westliche Linke eigentlich zu einer Pflichtlektüre machen sollten.
Also Aufruf, kauft auch Jenseits Staat, Macht und Gewalt. Was haben wir noch an Themen hier? Feminismus ist ein Thema, wo man ja immer sagt, diese Türken, Kurden, was immer das sind, das sind ja eh nur Machos. Aber da gibt es hier einige Titel, die da dazu beitragen, dass das aufgezeigt wird, dass es nicht ganz so ist.
Also man muss sagen, dass der Paradigmenwechsel, den Martin gerade angesprochen hat, der über die Schriften von Abdullah Öcalan in die kurdische Bewegung hineingetragen worden ist, dass dieser Paradigmenwechsel drei wirklich interessante Basisbausteine hat. Einmal die Basisdemokratie, zum Zweiten die Befreiung der Geschlechter, die Gleichstellung der Geschlechter, die Frauenbefreiung und auch die Selbstorganisierung von Frauen. Und drittens auch nicht zu verachten das ökologische Moment. Das ist also wirklich ein ganz wichtiger, und heute ist das ja auch in Europa relativ en vogue, aber schon vor 20 Jahren hat Öcalan gesagt, wenn wir die ökologische Frage nicht lösen, dann brauchen wir uns über Sozialismus keine Gedanken machen.
Also bevor wir zur Ökologie kommen, schauen wir mal noch die Geschlechterrollen
an. Ich wollte sagen, das sind die drei Basiskonzepte sozusagen, die diesen demokratischen Konföderalismus, wie die Gesamtidee genannt wird, auf Füße stellen. Und deswegen haben wir hier einen ganz großen Block auch von ja, starken Frauen, einmal die Autobiografie in drei Teilen von Sakine Kanjis, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, die auch unter dem Namen Sarah, der ihr Kampfname in der Guerilla war, bekannt ist. Und von Frauen, die aus Europa, nämlich Carla Salina, eine Italienerin, die in Hamburg allerdings lebt, oder Anja Flach, eine sehr bekannte Internationalistin, die auch eine Zeit lang in der kurdischen Guerilla bei den Fraueneinheiten dabei war, die ihre Tagebuchberichte und ihre Fotos und ihre Erfahrungen in diese Bücher gepackt haben.
An der Stelle müssen wir vielleicht noch erwähnen, wir sitzen hier drei Männer und reden über Literatur von starken Frauen. Es ist leider so, dass wir hier in der Gesprächsrunde von den Verlagen her in der Zusammensetzung so waren. Das nächste Mal werden wir da noch vorher ein Auge drauf.
Auch die linke Verlagsbranche ist keine Ausnahme.
Okay, aber weil der Vorwurf kann natürlich kommen, da sitzen wieder drei Männer und reden über das. Aber man muss einfach darauf verweisen, dass das ein starkes Element ist. Gut, was haben wir noch an Titel drinnen, neben den Biografien von
Ja, ganz spannend finde ich auch, dass solche Sachen wie ein einfaches Wörterbuch, in dem irgendwie 20.000, 25.000 Vokabeln im Comanche-Kurdisch und Deutsch und wieder wechselseitig Deutsch-Comanche-Kurdisch, das sind Bücher, die sind relativ unpolitisch, mal abgesehen davon, wenn man die Kultur einfach nur unterdrücken und wegdrücken möchte. Warum so ein Buch unter ein Verbot fällt, ist absolut unverständlich. Es wird halt im Zuge dieser vereinsrechtlichen Konstruktion, da ist halt das Logo drauf von dem verbotenen Verlag und schwupp weg. Ne? So, da wird einfach Tabula Rasa gemacht. Und deswegen ist es auch wichtig zu zeigen, also sowas wie Wörterbücher, es gab ganz viele Lehrbücher im Mesopotamien Verlag, die allerdings alle, die meisten kurdisch-türkisch waren und die haben wir halt jetzt nicht aufgelegt, weil wir den Markt nicht bedienen können als deutschsprachige Verlage in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Aber wir haben eben, wie gesagt, unter den politischen Titeln eben auch noch einen Roman und eben dieses Wörterbuch, um so ein bisschen anzudeuten, dass es da eine sehr große Vielfalt in dem verbotenen Verlag, Mesopotamien Verlag gab. Und ja,
und wenn deswegen sind die mit drin. Ich wäre es jetzt nur so spontan, wenn jetzt die Leute vom Mesopotamien Verlag Österreich ansässig würden und in Österreich den Verlag neu nehmen würden oder aufbauen würden, wäre es dann in Österreich auch möglich, das so zu spielen?
Das kann man nicht sagen, weil wir ja noch nicht wissen, wie schlimm die nächste österreichische Bundesregierung sein wird. De facto war es immer so, dass im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland die Bekämpfung oder Verfolgung der kurdischen Bewegung staatlicherseits ganz deutlich schwächer war, was damit zu tun hat, dass es ein relativ nahes Verhältnis der Sozialdemokratie und vor allem der Wiener Sozialdemokratie zur kurdischen Bewegung gibt. Das sieht man auch dadurch, dass wirklich hochrangige Politiker jetzt den Krieg verurteilen. Das wird man, glaube ich, in Deutschland so nicht sehen. Und die sich sozusagen aktiv auf die Seite der kurdischen Bewegung stellen. Was es aber schon gegeben
hat. Das sieht man nicht in Deutschland. Verurteilen tun sie es alle. Besorgnis ausdrücken tun sie es alle.
Ja. Aber das klare Statement
sie der haben Positionierung. Ja gesagt, sie liefern jetzt keine Waffen mehr dorthin, in das Kriegsgebiet, weil, das kann man sagen, frech, ja, die Waffen sind eh schon
dort. Dort, die Munition kommt
eh weiter. Die Munition und die haben sie ja nicht verboten. Also, ja.
Aber in Österreich ist es so, dass ja tatsächlich in der letzten rechtsextremen Regierung das PKK-Symbol, also die Fahne der PKK, tatsächlich verboten wurde und dass auch schon erste Amtshandlungen getätigt wurden von Leuten, die diese Fahne getragen haben. Das ist sozusagen, es beginnt ein bisschen auf der symbolischen Ebene, wurde natürlich sozusagen von der FPÖ, also von den Rechtsextremen vorangetrieben. Und man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also ich glaube, das Wichtigste ist sozusagen auch dagegen zu halten und diese Positionen zu halten und auszubauen und sich klar solidarisch zu zeigen. Das ist jetzt keine Garantie, dass es nicht passiert, aber die Bedingungen in Österreich sind besser. Also ich denke mal, ich meine, in Österreich ist ja immer vieles möglich. Ich denke jetzt gerade an die Operation Spring. Genau, ein bisschen langsamer, aber im Moment, also es geht einfach ein bisschen. Die repressive Welle in Bezug auf Kurdinnen und Kurden ist ein bisschen langsamer als anderswo. Ne?
Aber es gab ja auch, soweit ich informiert bin, in Deutschland einige Diskussionen um Verbot der AfD und der Symbole aus dem rechtsextremen Bereich. Ist das so oder trügt mich hier die einseitige Information?
Also ich glaube, das trügt deutlich. Es wird in Deutschland, ich bin weder Verfassungsrechtler noch Jurist, aber wenn ich das richtig weiß, wird der sogenannte Flügel, also die rechtsextrem außende Position der AfD, verfassungsschutzrechtlich beobachtet. Mehr nicht. Also es gab auch keine Diskussion um ein Verbot oder sowas. Das ist eine falsche Information.
Aber würdet ihr, wenn rechtsextreme Verlage verboten werden, hier auch einschreiten wollen?
Also mein Slogan ist für Pressefreiheit und Meinungsvielfalt. Für mich sind Faschisten keine Meinungsträger, weil Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben für mich kein Recht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich bin kein Befürworter von, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, von ausdrücklichen Verboten, aber ich bin definitiv ein Befürworter, den extremen Rechten Grenzen aufzuzeigen und auf einer, wie soll ich sagen, basisdemokratischen Art und Weise auch die Vertreibung dieser Nichtmeinung zu verhindern.
Weil diese Argumentation kommt ja immer sehr schnell. Da regen sie sich auf und bei den anderen, da sind sie still und leise.
Aber auch in Österreich gab es ja diese Geschichte also mit den Verbotsgesetzen, hier gegen, unter anderem gegen die PKK-Fahne, da wurden natürlich auch, da wurde das Symbol, Symbolik und Fahne des sogenannten Islamischen Staates verboten. Und so haben alle gesagt, oh, das sind Terroristen, das ist super. Aber natürlich, man hat schon ein bisschen angedeutet, was das auch bedeuten kann. Oder jetzt gerade haben wir in Graz Prozesse gegen sogenannte Staatsverweigerer, rechte, esoterische Wahnsinnige.
So ja. Reichsbürger oder was?
So Reichsbürger, also in verschiedenen Schattierungen. Das sind schon Verrückte, aber es gab sehr harte Urteile. Und wenn man sich diese Begründung genauer anschaut, dann weiß man, was das, was sozusagen die Intention ist und was das bei einem Erstarken einer linken Bewegung bedeuten kann. Weil da ging es ganz genau immer, da ging es nicht darum, dass die reaktionär sind, dass die rechts sind, dass die Verschwörungstheoretiker sind, sondern da geht es wirklich nur um die Frage der Infragestellung staatlicher Instanzen. Und das ist immer, also das wird immer so angelegt.
Es geht um die Machtfrage.
Dass diese Infragestellung vermeintlich neutral gesichert wird durch etwas Objektives, das es aber so nicht gibt. Insofern ist es immer ein gewisses Gefahrenpotenzial und immer ein bisschen schillernd, auch wenn für uns unangenehme oder politische Gegner staatlicherseits verboten werden.
Also nochmal Edition Mesopotamia, ein Aufschrei von mehreren Verlagen als Protestaktion gegen das Verbot des Verlages Mesopotamia in Deutschland und der damit einhergehenden Vernichtung der Bücher, die der Verlag aufgebaut hat und wieder herausgegeben von der Gemeinschaftsedition Edition 8 Zürich, Mandelbaum Verlag Wien und Unrast Verlag Münster und das Programm umfasst 12 Titel, glaube ich, in Summe, wenn ich es mir jetzt verzählt habe, die man überall Verlage bestellen kann.
Definitiv.
Und nachlesen kann. Wer also näher über die kurdische Bewegung und über die damit verbundenen Entwicklungen Bescheid wissen möchte, schaut da rein in die Kataloge, schaut euch die Bücher an. Ja, im Moment ist ja da gerade wieder Wirbel. Heute Abend, es gibt ja neben der Frankfurter Buchmesse auch noch die Buch-Gegenbuch-Masse, schon seit einigen Jahren, wo ein Leseprogramm außerhalb der Frankfurter Buchmesse am Laufen ist. Und heute gibt es traditionell am Samstag die lange Nacht der Bücher in Lesenacht
im Café Exzess.
Und da werdet ihr auch vor Ort sein mit Büchertischen und da kann man die Bücher dann kaufen.
Mehr noch, es wird tatsächlich um 19.45 Uhr eine Präsentation geben, bei dem zumindest neben uns beiden auch Aydin Kaplan da ist, die Öffentlichkeitssprecherin des Dachverbands der kurdischen Vereine ist und die auch über den Gang der Prozesse, also es gibt natürlich auch juristischen Widerstand gegen das Urteil, ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig. Und wenn ich noch ein Schlusswort klauen darf, vor deinem Schlusswort, dann wollte ich noch auf etwas hinweisen, was wir vergessen haben. Das ist nicht nur auf dem Mist der drei Verlage, wobei Unrast ganz maßgeblich war, das muss man schon sagen, gewachsen, sondern auch unterstützt und herausgegeben von über 100 zum Teil sehr namhaften Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und politischem Aktivismus. Also es ist schon ein Stück weit gelungen, eine breitere Öffentlichkeit sowohl in der Verlagsbranche als auch in der Wissenschaft, als auch aus der Politik hinter diesem Projekt zu versammeln und dass die das unterstützen. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt.
Da muss man sich auch ganz ausdrücklich bedanken. Genau. Für all diese Aktionen und für das, dass ihr da jetzt das vorgestellt habt, das Programm. Und ich denke, wir werden uns wieder sehen oder hören und dann schauen, was an Neuem in der Richtung gelaufen ist. Vielen Dank, Martin Birkner und Jan Essig.
Vielen Dank, dass wir hier sind.
Dankeschön.
Literatur. Literadio. Live von der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2019. Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio.org. On air zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.